Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Wir sind wieder da nach einer sehr langen Sommerpause, auch für uns im Podcast und für euch da draußen. Wir haben auch schon einige Nachrichten bekommen, wann denn endlich die neue Folge erscheinen wird. Und wir sind super happy, dass die heute erscheint, beziehungsweise dass wir sie heute wieder aufnehmen. Und heute auch mit dem sehr lang angekündigten Gast Robin Gosens, den wir auch schon bereits mal im April angekündigt hatten. Aufgrund verschiedener Terminschwierigkeiten hatte das damals nicht funktioniert. Und umso schöner, dass du heute zu uns in den Podcast kommst, lieber Robin. Herzlich willkommen in unserem Podcast und natürlich auch wie immer sehr schön, dich zu sehen. Hallo Luisa.
Hallo.
Hallöchen zusammen in die Runde und an alle, die die Geschichte hier hören.
Ja, wir haben richtig Lust und freuen uns total heute mit Robin, mit dir, einfach über deinen Weg zum Fußballprofi zu sprechen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Träum lohnt sich, mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi. Und darüber wollen wir heute natürlich auch gerne reden, um vielleicht auch den einen oder anderen da draußen zu inspirieren, dass es nicht nur den einen Weg gibt, sondern viele Wege eben auch nach oben führen. Du bist ein Beispiel dafür. Und nicht nur das, sondern du bist auch studierter Bachelor-Psychologe. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Das heißt, du bist quasi auch ein Kollege von uns.
Dankeschön.
Was natürlich ja den Austausch nochmal schöner macht mit dir.
Danke, danke. Ja, das stimmt. Ist noch gar nicht so lange her, aber nach sehr langem Kampf mit mir selber teilweise und mit den unterschiedlichen Arbeiten habe ich dieses Jahr geschafft, tatsächlich ein Kollege zu werden, ja.
Fang doch vielleicht gerne einfach mal an, indem du, sicherlich werden dich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch kennen, aber indem du dich einfach mal vielleicht auch ein bisschen anders vorstellst. Wir stellen unsere Gäste nämlich mal ganz gerne mit einem Hashtag vor. Und zwar nicht ein Hashtag, was dich unbedingt als Fußballer beschreibt. Wir sagen mal, wir sind mehr als nur unsere Identität oder unsere Tätigkeit als Beruf, sondern dahinter steckt ja eine Person. Und deswegen stell dich doch vielleicht mal vor, wer ist Robin Gosens denn als ein Hashtag?
Wow, direkt mal eine Frage zum Nachdenken. Ist gar nicht so einfach. Ich sehe das erstmal relativ ähnlich wie ihr. Dass, also ich definiere mich überhaupt nicht über den Fußball, überhaupt nicht über meinen Sport und auch nicht über den Beruf Fußballer. Deswegen würde ich mal Hashtag Normalo nehmen vielleicht. Das finde ich relativ passend aus mehrerlei Hinsicht. Wir haben ja ein bisschen Zeit, deswegen quatsche ich einfach mal drauf los. Ich glaube, dass ich das große Glück hatte, auf sehr normalem Wege Fußballprofi zu werden, auf sehr normalem und gesundem Wege. Und ich glaube, dass deswegen, weil ich von diesen Nachwuchsleistungszentren nicht so wirklich viel halte und ich weiß, dass ich die Ausnahme bin und vermutlich auch die nächsten Jahre noch bleiben werde. Aber für mich ist es der absolut gesündere Weg, so Fußballprofi zu werden und seinem Beruf auf dem Niveau nachzugehen, weil man eben die normale Jugend hat, weil man mit den normalen Problemen konfrontiert wird in der Kindheit, weil man gewisse Widerstände überbrücken muss, die man vielleicht so in NLZs nicht unbedingt überbrücken muss. Und deswegen glaube ich, dass ich diese Mentalität, die ich während meiner Jugend entwickelt habe, auch jetzt mit in diesen Profisport reingenommen habe und ich deswegen in vielerlei Hinsicht eine andere Denkweise auf gewisse Themen habe, wie manche Kollegen von mir. Und das nehme ich denen gar nicht übel oder böse, weil die kennen es ja wahrscheinlich auch gar nicht anders. Aber ich glaube, deswegen bin ich, trotz dessen, dass ich Fußballprofi bin und ja, da sicherlich einige Sachen mit einhergehen, die fernab der Normalität sind, doch relativ normal geblieben. Deswegen finde ich den Hashtag relativ passend gerade.
Wie würdest du denn für dich, du hast ja jetzt von normal gesprochen oder normalo, wie würdest du denn dann den Unterschied machen? Also wenn du jetzt vom NLZ Fußball und der Ausbildung dort sprichst, dann zu dem Normalsein.
Ja, ich glaube, dass das große Problem an Leistungszentren ist, dass man wenig Kontaktpunkte hat mit dieser normalen Welt. Also Man ist da in der Akademie, man hat einen festen Tagesablauf, alles wird einem vorgegeben. Man hat wenig Spielraum für Fehler, weil wenn diese Fehler gemacht werden, dann bedeutet das eigentlich relativ schnell, dass man dann aussortiert wird, weil es eben eine so unfassbar große Masse an Nachwuchsspielern gibt, die diesen Weg gehen wollen und die Profi werden möchten, dass die Leiter dieser Zentren natürlich das große Glück haben, einfach aussortieren zu können, wenn da jetzt jemand mal gegen den Strom schwimmt oder vielleicht mal einen starken Charakter hat, mal aus dem Laster oder aus dem Raster fällt. Und ich glaube, dadurch denkt man sich als Spieler, der ja einfach nur Profi werden will, sehr schnell, ja, okay, ich befolge hier alle Regeln, ich mache das alles, was mir hier gesagt wird, ich unterwerfe mich total, damit ich die größtmögliche Chance habe, Profi zu werden. Ich hingegen war nie in diesen in der Akademie. Das bedeutet also, ich habe ganz normal mein Abitur gemacht, ich habe ganz normal Zeitungen ausgetragen, ich war ganz normal an der Tanke jobben für 5 Euro, musste irgendwie meine Taler zusammen verdienen. Habe halt die Probleme eines normalen Jugendlichen gehabt. Mir wurde nichts abgenommen, mir wurde kein Alltag vorgelebt, sondern ich musste mich komplett selbst organisieren, musste meine eigenen Stärken, meine eigenen Interessen irgendwie selbst für mich entdecken und herausfinden. Und ich glaube, dass gerade diese Jugendzeit, diese Pubertät und alles, was danach folgt, unglaublich wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du aber in einer Akademie lebst, wo der komplette Tagesablauf vorgegeben ist, wo du keine eigene Meinung haben darfst, wo du im Prinzip nicht aus diesem Raster fallen darfst, dann bleibt wenig Zeit für die Entdeckung der eigenen Talente, dann bleibt wenig Zeit für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, dass wir dadurch am Ende Profis bekommen. Und die Anzahl, die es dann wirklich zum Profi schaffen, die sind ja wirklich mittlerweile im Promillebereich, nicht mal im irgendwie Prozentbereich zu messen, kriegen wir halt Profis raus, die einfach nicht eigenständig sind. Ich sehe das jeden Tag hier. Es gibt kaum junge Profis, die noch in der Lage sind, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, die für sich selbst einstehen, die am Ende des Tages in der Lage sind, ein Leben außerhalb des Fußballs zu organisieren, weil es eben nur diesen Kosmos Fußball gab bisher. Und das finde ich sehr gefährlich.
Du hattest ja vor allem wirklich so die Chance, dich nur nicht nur einfach als Fußballer zu entwickeln, sondern vor allem als Person. Und der Fußball, der lief wahrscheinlich dann eher so nebenher. Und was du ja auch ganz schön, sag ich mal, auch in deinem Buch beschreibst, dass du einfach durch diesen Weg ja das erst wahrscheinlich dadurch vor allem geschafft hättest. Die Frage wäre ja, wenn du in einem NLZ gewesen wärst, glaubst du, du wärst auch Fußballprofi geworden?
Ja, mit der Frage habe ich mich tatsächlich schon sehr oft beschäftigt. Ich glaube es nicht, weil ich habe einen relativ starken Charakter und ich wäre einer dieser Talente gewesen, die früher oder später gegen den Strom geschwommen wären. Und ich habe die Befürchtung, dass ich dann relativ schnell auch aussortiert wäre, weil ich einfach nicht in dieses Schema gepasst hätte, dass da die Akademieleiter vor Augen haben. Und das finde ich ein riesengroßes Problem, weil ich glaube, wir haben generell in Deutschland eine sehr schlechte Fehlerkultur und in Akademien vielleicht sogar eine noch schlechtere Fehlerkultur. Jeder Fehler führt zwangsläufig zu Ausschluss, so habe ich zumindest das Gefühl und auch in Gesprächen mit anderen Mitspielern, die eben wohl in Akademien waren, wurde mir dieses Gefühl, das ich habe, eigentlich auch nur bestätigt, die alle gesagt haben, ja, Robin, wir mussten da einfach das und das machen und wir haben da einen Tagesplan bekommen und da durften wir nicht von abweichen, wir mussten um 9 Uhr wieder in unseren Zimmern sein, wir durften das, das und das nicht. Also einem wurde eigentlich nur vorgeschrieben, was man nicht darf und einem wurde vorgeschrieben, was man wohl darf und wenn man eben da rausfällt, dann war es das für einen. Und ich glaube, gerade Fehler und das Lernen aus diesen Fehlern ist essentiell für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Nicht mal für die Entwicklung als Fußballer, auch dafür, aber vor allem für die Entwicklung als Mensch und als Persönlichkeit. Man muss den Spielraum haben, Fehler machen zu dürfen, um daraus dann zu lernen. Wenn ich das auf meine Kindheit ummünze, es gibt sicherlich einige Punkte, auf die ich nicht unbedingt stolz bin, die ich in meiner Also Fehler, die ich gemacht habe während meiner Pubertät oder während meiner Jugendphase, aus denen ich aber gelernt habe und die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und viele Spieler haben halt einfach diese Möglichkeit in Akademien nicht. Und das ist keine gute Entwicklung.
Also ich denke auch, was dann Faktor ist, natürlich auch so die Zeit, wie du ja auch gesagt hast, so diese durchgetaktete Situation des Alltages, die dann da vorgegeben ist, zu wissen, wo ist mein Zeitraum für Reflexion, wo ist mein Zeitraum aus Fehlern wirklich lernen zu können, weil wir kennen das ja schon im Spiel, dieses perfekte Spiel, Situation zu perfektionieren und was bedeutet eigentlich Perfektion als Mensch? In wann, wer und wie definiert eigentlich Perfektion? Wie sieht das aus? Und warum dürfen wir nicht schon im Kindes- und Jugendalter hinfallen und keine Ahnung, uns verletzen als Kind vielleicht und in der Jugend auch Fehler zu machen und dann aber sich selber besser kennenzulernen, warum man in bestimmten Situationen Fehler gemacht hat oder gescheitert ist. Und das erleben Chiara und ich in unserer Arbeit auch ganz, ganz oft, zu akzeptieren, dass Fehler und Scheitern so wichtig sind, um zu wissen halt, hey, daraus kann ich eigentlich viel mehr lernen, als ein Leben lang darauf zu warten, auf den perfekten Moment, auf das perfekte Spiel, auf die perfekte Version meiner selbst und dann aber auch zu wissen, das ist eigentlich das, was man am meisten lernen sollte, dass Fehler wichtig und gut sind.
Auch das finde ich unfassbar in den Akademien, weil man muss sich ja mal vor Augen führen, wie ich gerade schon gesagt habe, der Großteil der Jungs und Mädels in diesen Akademien, die schaffen es ja nicht. So, aber die Jungs und Mädels werden überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass sie es nicht schaffen. Sondern der ganze Verlauf ist eigentlich darauf gepolt, dass sie es am Ende dann zum Profi schaffen. Und dementsprechend stehen dann die Kids, die dann irgendwie mit 17, 18 realisieren, ey, hier ist der Weg zu Ende und ich schaff's nicht zum Profi. Die stehen vor dem Nichts, weil sie gar nicht wissen, was jetzt kommt. Sie wurden da so drauf hintrainiert und jeden Tag drauf getriggert, dass sie irgendwann mal Profi werden, dass diese Option, es nicht zu schaffen, gar nicht in deren Kopf ist. Das heißt also, womit ich vor allem ein Problem habe, ist dieser fehlende Umgang mit dem Scheitern. Das heißt, es müsste viel mehr Workshops und viel mehr Sensibilität mit dem Thema Scheitern und dem Umgang damit geben, damit die Kinder während ihrer Laufbahn in den Akademien schon darauf vorbereitet werden, dass es wahrscheinlich ist, dass sie eben nachher kein Profi werden, sondern einen Plan B brauchen. Aber dieser Plan B wird während der gesamten Zeit überhaupt nicht erarbeitet. Das heißt, viele, die dann eben diesen Traum haben, Profi zu werden, stehen am Ende des Tages da und denken sich, ja, okay, aber was mache ich denn jetzt? Alles war doch hier irgendwie darauf ausgerichtet, dass ich Profi werde. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Und das finde ich halt total erschreckend, dass wir in 2023 nicht in der Lage sind, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch in den Akademien mittlerweile, keine Sensibilität für das Thema Scheitern zu kreieren. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich meine, ihr habt Erfahrung in den Akademien, aber ich glaube, gerade auch Sportpsychologen können da so ein unglaublich wichtiger Faktor sein, um mit den Kindern vielleicht auch einen Plan B zu erarbeiten, um einen Umgang mit dem Scheitern zu erarbeiten. All das, damit die Kinder zumindest mal damit konfrontiert werden, dass vielleicht auch später ein Plan B folgt und nicht unbedingt der Plan A sich erfüllt.
Wir haben zum Beispiel auch bei Wolfsburg dann ein Programm entwickelt, Luisa und ich gemeinsam, was wir lebenswert genannt haben, weil wir genau diese Themen auch erkannt haben und haben ganz intensiv wirklich auch mal angesprochen, egal auf welchen Ebenen, bis zur allerhöchsten Ebene nach oben Geschäftsführung. Ja, wir bilden ja hier Menschen aus. Wir haben hier wohnen 45 Spieler im Internat, die wohnen, die leben bei uns, ja, die wohnen nicht mehr zu Hause. Die essen, ihr Frühstücksraum, das ist ihr Zuhause, das Mittagessenraum ist ihr Zuhause. Da müssen wir doch mal da überlegen, erstmal, wie wir das auch gestalten, dass es keine Mensa ist, sondern das ist halt deren, das ist wirklich deren täglicher Raum, wo die essen, kurz bevor sie schlafen gehen oder wie auch immer. Also solche Kleinigkeiten oder wir waren mit denen auch in der Bank, um zu verstehen, nee, da sitzt kein Mensch im Bankautomaten, der die Geldnoten rausgibt, sondern das ist, also da, das war unglaublich, was wir teilweise da bis in der U23 erlebt haben. Mit was für Weltanschauung die Jungs da auch durch den Tag gegangen sind. Wir haben regelmäßiges Kochen mit denen gemacht, dass sie auch mal lernen, selber eine Zwiebel zu schneiden, Hähnchen zu schneiden, also für die ganze Mannschaft zu bekochen. Wir hatten eine super Aktion. Wir haben die mit 50 Euro losgeschickt in den Supermarkt und sollten dafür für die ganze Mannschaft einkaufen und kochen. Die konnten das Essen dann auch nochmal ganz anders wertschätzen, weil sie es selber gekocht haben. Sie konnten ganz anders wertschätzen, was macht denn der Koch hier? Was leistet der hier jeden Tag, mittags und abends für uns? Also die Wertschätzung war auf einmal auch eine andere für das, was da jeden Tag so passiert. Und so haben wir uns wirklich sehr, sehr viele Gedanken um das Thema gemacht. Allein, wie können wir trotzdem auch, wir haben ja hier eine soziale Verantwortung auch den Eltern gegenüber und einfach diesen Kindern gegenüber, dass eben, wie du sagst, die Statistiken sind 1 bis 3% aus jedem Jahrgang schaffen es in die erste bis dritte Liga. Und das in ganz Deutschland. Und dementsprechend sind wir dafür verantwortlich, die aufs Leben auch vorzubereiten, in egal welchen Aspekt.
Was wir halt auch noch gemerkt haben, ist ja natürlich auch bei dem Punkt Scheitern und auch generell im Umgang Kommunikation irgendwie, also irgendwie Gespräche zu fördern. Ne? Man kennt das ja, die Trainer haben dann irgendwie Halbseriengespräche oder Zielvereinbarungen oder was auch immer, wohin wollen wir, aber dann auch zu sagen, wir fördern nicht nur solche Gespräche, sondern auch, wo wollt ihr euch denn menschlich hinentwickeln, das auch zu unterstützen, zu überlegen, wie kann man die Eltern mit einbinden. Ne? Also auch ein Faktor bei Jugendspielern zu sagen, erst recht so, die leben im Internat, die Eltern oder die Eltern sind zu Hause, was können wir denn machen, um unserem Kind zu unterstützen, wie sieht denn der Alltag aus, dort dann auch nicht nur mit den Jungs und Mädels zu arbeiten, sondern auch dort die Eltern abzuholen, um halt auch über Scheitern aufzuklären, über Fehler aufzuklären, über Kommunikation, wie sieht denn so ein Alltag aus, und ich glaube, da ist halt einfach noch so viel Potenzial, dass man da noch vieles verändern kann, um das irgendwie, genau wie du gesagt hast, Robin, zu sagen, hey, so geht das ja eigentlich nicht, dass man einfach nur in diesem Raum lebt, wo einem so viel abgenommen wird und man nicht darauf vorbereitet wird, dass man beispielsweise relativ schnell aussortiert wird.
Ja, ich glaube, da waren jetzt ganz viele wichtige Punkte mit drin, die ich auch so teilen kann aus meiner alltäglichen Erfahrung mit Mitspielern und aber auch mit Vorständen. Und ich glaube, als erstes, um das wirklich nachhaltig und langfristig zu verändern, muss halt dieser Groschen auch mal bei denen da ganz oben, man sagt immer bei denen da ganz oben, aber bei denen muss halt als erstes mal der Groschen fallen, weil ich glaube, die haben die meiste Macht, um irgendwas zu verändern dann in den kleineren Strukturen im Verein. Aber ja, wenn man jetzt einfach mal nur dieses Wort Mensch nimmt und dieses Wort Wertschätzung nimmt, dann muss man ja auch mal ehrlicherweise festhalten, dass es ja zwei Wörter sind, die es im Fußballbusiness eigentlich nicht gibt. Ne? Also da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Wir, vor allem dann natürlich die Spieler, die es dann nachher zum Profi schaffen, wir sind Objekte mit Preisschildern dran, die abliefern müssen und die dann Mehrwert für den Verein generieren. Wie das dann gemacht wird, also der Mensch dahinter, der wird ja überhaupt nicht gesehen. Und solange da kein Umdenken stattfindet, dahingehend, dass eben der Sportler auch als Mensch gesehen wird, der Probleme hat, der Widerstände im privaten Leben zu überbrücken hat, und solange nicht erkannt wird, dass diese Probleme sich dann auch auf die Leistung auswirken, ja, und auf die Performance auf dem Platz auswirken, solange das nicht stattfindet, ist ja für mich da ehrlich gesagt Hopfen und Malz verloren, weil ich glaube einfach felsenfest daran, dass die Sportpsychologie einen riesengroßen Anteil leisten kann in unserer aktuellen Sportwelt, nicht nur im Fußball, sondern ich glaube überall. Im Fußball ist es noch nicht wirklich verbreitet und akzeptiert, weil das immer noch mit Schwäche assoziiert wird. Auch von Trainern, von Vorgesetzten, von allen Seiten irgendwie. Und das finde ich total schade, weil ich glaube, gerade wenn man akzeptiert, dass nicht jeder Mensch immer gut drauf sein kann, wenn man akzeptiert, dass Probleme nun mal zum Alltag gehören, und wenn auch die Welt da draußen aber versteht, dass wir nicht auf Knopfdruck funktionieren können und dass nicht immer Geld verdienen und viel Geld verdienen automatisch damit einhergeht, dass man glücklich ist, weil ich kann nämlich nicht in die Apotheke rennen, wenn ich mentale Probleme habe und sagen, ey, tu mir mal diese Pille, weil wenn ich die nehme, dann geht es mir wieder gut und alle Probleme sind gelöst. Die gibt's vielleicht, aber dann entstehen andere Probleme. Von daher muss man auch da draußen verstehen, dass die Sportler keine Maschinen sind, die immer nur abliefern können, sondern auch, dass eine Wagenladung voller Geld, so wie das da immer schön draußen geschrieben wird, nicht automatisch damit einhergeht, dass man auf mentaler Ebene keine Probleme hat und dass diese mentalen Probleme nicht dafür sorgen können, dass wir eventuell auch mal unterperformen, über auch einen längeren Zeitraum. Mhm. So, das war jetzt ein bisschen von Höckchen auf Stöckchen, aber ich glaube, es beschreibt trotzdem relativ gut, welche Problematiken wir gerade im aktuellen Fußballbusiness haben. Und das kann man ja dann auch einfach runterskalieren auf schon die Akademien, weil da fängt es natürlich an. Wenn wir da eine höhere Sensibilität schaffen für den Umgang mit mentalen Problemen und mit dem Umgang mit Sportpsychologie, dann kommen die Spieler schon in die erste Mannschaft rein Und für die ist es völlig normal, zum Psychologen zu gehen, wenn man mal gerade Probleme hat. Aber dadurch, dass die ja jetzt in den Akademien noch gar keine wirklichen Berührungspunkte mit diesem Thema haben, ist es natürlich dann auch für die in der ersten Mannschaft weiterhin ein Tabuthema. Das ist ja logisch.
Was natürlich jetzt ein super Start ist, dass es jetzt schon mal Psychologen in allen NLZs auch gibt. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Schritt und teilweise jetzt auch schon mehr als zwei Psychologen. Ich war jetzt kürzlich beim Internationalen Trainerkongress und da hat der Psychologe von Bremen mal ihr Konzept vorgestellt und die haben mittlerweile 5 Sportpsychologen am NLZ, ne, in Bremen. Und das ist schon cool zu sehen, wie sich das wirklich entwickelt. Und wir waren ja genau so in der Phase auch da, wo es jetzt auch kam und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt, weil wir sehen uns halt natürlich auch mal als so die Menschenbotschafter in dem Ganzen. Und
Auf jeden Fall.
wenn du auch das Standing hast, dann sitzt du auch mit in den Kaderplanungssitzungen und dann kannst du auch mal auf den Tisch schauen, hauen und sagen, Leute, wir reden hier gerade noch immer noch über einen Menschen. Und wenn du jetzt einen Spieler, der vor einem halben Jahr geholt wurde, schon wieder auf Rot setzt, dann könnte man ja vielleicht mal hinterfragen, ob wir alles richtig gemacht haben, ob er sich hier wohlfühlt, ob der, ne, gut hier aufgenommen wurde. Also von daher ist das schon auf jeden Fall ein sehr guter Hebel. Und dann ist natürlich jetzt der nächste Schritt auch wiederum die Anerkennung der Sportpsychologie. Das hast du ja auch schon mal angedeutet. Wie nimmst du das denn aktuell wahr? Also wie oft bist du denn auch in deiner Karriere persönlich mit Sportpsychologie überhaupt in Berührung gekommen?
Am Anfang meiner Karriere weniger. Das hat natürlich dadurch an Fahrt angenommen, dass ich mich dann selber für ein Studium in der Psychologie entschieden habe. Automatisch sind dann die Berührungspunkte größere geworden oder mehr geworden. Ich persönlich nutze Sportpsychologen, sowohl jetzt bei der Nationalmannschaft mit Hans-Dieter Hermann als auch hier bei Inter Mailand. Die Sportpsychologin, die nutze ich sehr häufig, weil ich einfach für mich nur sagen kann, dass mir das unglaublich hilft. Ich muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen der Einzige bin, ehrlich gesagt. Also ich kann ja auch immer nur, also das vielleicht für auch die Leute nochmal da draußen eben ganz kurz. Ich kann natürlich auch immer nur aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Perspektive sprechen. Wenn du jetzt sagst, bei Bremen sind mittlerweile 5 Sportpsychologen und das Thema wird angegangen, dann freut mich das natürlich unglaublich und dann ist es sicherlich der Weg, den man weitergehen muss. Und ich glaube auch, wie ihr auch, dass die Tendenz auch dahin geht. Aber aktuell, aus meiner Wahrnehmung, haben wir da eben noch unglaublich Nachbesserungsbedarf. Und das sehe ich in meinem Kosmos hier, in meiner Mannschaft auch. Ich bin so gefühlt der Einzige, der überhaupt Kontakt aufnimmt. Und das wird mir auch in den Gesprächen mit der Sportpsychologin so ein bisschen zurückgespiegelt, dass die Akzeptanz nach wie vor zu gering ist. Und ich glaube, Italien ist da auch noch weit hinter Deutschland, das muss man auch mal sagen. Ich glaube, Deutschland macht da schon relativ viel im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ich persönlich habe total gute Erfahrungen gemacht, einfach auch mal, nicht mal, wenn ich mentale Probleme habe, sondern einfach, wenn mir irgendwas auf der Seele liegt, zu ihr hinzugehen oder zum Hans-Dermann hinzugehen und zu sagen, ey, heute ist der Tag nicht so gut gelaufen und ich möchte einfach mal eben kurz mir ein paar Sachen von der Seele reden. Und dann gehe ich aus dem Raum raus und dann ist für mich alles wieder fein. Und ich für mich habe gelernt, um es mal auf Deutsch zu sagen, darauf zu scheißen, was andere dann vielleicht darüber sagen, ob die mir dann hinterherrufen oder hinterm Rücken dann irgendwie sagen, guck mal den an, der geht zum Psychologen, dem geht's nicht gut, ist mir relativ egal. Und ich versuche gleichzeitig auch meine Hebel zu nutzen, um Einfluss zu nehmen auf Mitspieler, sie damit irgendwie so ein bisschen zu sensibilisieren. Das sehe ich schon so ein bisschen als meine Aufgabe jetzt an. Gelingt so mittelmäßig, muss ich auch ehrlich sagen, aber ich werde die Hoffnung nicht aufgeben.
Das ist ja ein sehr, sehr ähnlicher Ansatz, so wie wir ja auch arbeiten. Wir haben natürlich auch viel in unserem Bereich der Sportpsychologie das Thema gehabt, dass es darum ging, Feuerlöschsystem, wenn Probleme auftreten, dann helfen wir in dem Moment, Dinge funktionieren nicht oder so, dass man dann in dem Moment eingesetzt wird, aber es eigentlich schon viel früher anfängt. Und wie gesagt haben, eigentlich kann man ja präventiv arbeiten, so wie du jetzt gesagt hast, mit deinen Mitspielern zu sagen, hey, einfach das dafür zu sensibilisieren, aufzuklären und zu sagen, man kann auch schon vorher, auch wenn es einem gut geht, sich selber besser kennenlernen, daran zu wachsen, seine Persönlichkeit und nicht erst, wenn es wirklich nicht mehr gut läuft und man vielleicht an einem Wendepunkt in seinem Leben ist oder man merkt, irgendwie fühle ich mich gar nicht mehr gut, da dann erst die Hilfe zu holen, sondern zu sagen, hey, vielleicht hilft es mir auch schon vorher, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Deswegen, du hast ja auch gesagt, du hast dich für das Studium der Psychologie entschieden. Deswegen die Frage, was waren so für dich die Momente oder wann wusstest du, dass du das gerne studieren möchtest?
Ich habe relativ schnell während meiner Karriere gemerkt, dass mich andere Mitspieler total faszinieren und interessieren. Und zwar, weil ich immer schon gerne so ein bisschen hinter die Kulissen von dem Mitspieler gucken wollte. Warum verhält er sich jetzt so oder warum macht er das? Ich fand das teilweise komisch, warum sich dann ein Mitspieler in gewissen Situationen so anders verhalten hat als ein anderer Mitspieler. Und dieses Interesse ist irgendwie während der Karriere nur weiter gestiegen. Und dann hatte ich einen Mannschaftskollegen, der auch über eine Fernuni Psychologie studiert hat, der mir dann so ein bisschen darüber erzählt hat, was die Themengebiete dann im Detail sind. Und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich genau zu dem, was ich gerne lernen möchte. Und habe mich dann eben auch eingeschrieben bei der Uni. Und muss tatsächlich sagen, dass diese Erwartungen, die ich an das Studium hatte, auch komplett erfüllt wurden. Weil ich glaube, man setzt sich erstens natürlich zwangsläufig sehr viel mit sich selbst auseinander während des Studiums, versucht diese Theorien, die man lernt, irgendwie an sich selbst auszuprobieren und daran zu lernen. Und gleichzeitig helfen diese Theorien und diese ganzen Ansätze und die Materie einem aber auch, finde ich, im Umgang mit Mitspielern. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also ich schaffe es jetzt viel besser, ein Verhalten einzuordnen. Ich schaffe es auch viel besser, auf einer empathischen Ebene mit dem Spieler zu reden, sodass er sich vielleicht einfacher öffnet und mir von seinen Problematiken erzählt. Weil wenn ich jetzt weiß, und das ist ja eigentlich auch nur logisch, aber wenn ich jetzt weiß, der Spieler hat gerade Stress zu Hause, der hat vielleicht gerade eine schwierige Phase mit seiner Frau, einfach mal jetzt als Beispiel. Wenn ich das weiß und ich sehe am nächsten Tag, dass er wieder mal mit dem Kopf runter durch die Gegend rennt, wenn er mal den Pass, den normalerweise immer an Mann bringt, nicht an Mann bringt, dann weiß ich, dass ich ihn nicht anschreien muss, weil ich eben weiß, was zu Hause los ist. Aber die anderen Mitspieler oder auch vielleicht der Trainer, der von diesen Problemen nicht weiß, der schreit ihn an und macht die Sache dadurch natürlich nur noch schlimmer. Das heißt, manchmal reicht einfach nur dieses Reden auf empathischer Ebene, also einfach dieses Zwischenmenschliche aus, um was über seinen Mitspieler zu erfahren, was einem dann wiederum auf dem Platz hilft, das Gesamte besser einzuordnen. Und da hat mir das Studium unglaublich geholfen. Und da bin ich sehr froh, dass dieses Interesse an Menschen, was letzten Endes der ausschlaggebende Punkt war für dieses Studium, dass mich das zu diesem Studium geführt hat.
Und wie ist jetzt dein Plan weiter mit der Psychologie? Also was jetzt, wo du erfolgreich deinen Bachelor abgeschlossen hast?
Ich würde sehr gerne den Weg noch weitergehen. Ich würde absolut gerne noch den Master machen wollen. Bin mich da auch gerade so ein bisschen am Orientieren, in welcher Form das am meisten Sinn macht und wo das am meisten Sinn macht, weil ich leider Gottes, oder was ist leider Gottes, aber durch den Beruf sehr eingeschränkt bin, was auch Praktika etc. angeht. Und viele Unis fordern ja ein Praktikum, dann nachher einen Masterstudiengang. Und da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt mit mir selber, weil ich dieses Praktikum natürlich dann nur in der Offseason machen könnte. Aber in der Offseason brauche ich auch Urlaub und habe dann eigentlich keinen Bock, dann noch ein Praktikum irgendwo zu machen. Deswegen bin ich so ein bisschen mit mir selbst am Kämpfen, ob ich es jetzt trotzdem mache oder nicht. Will es aber eigentlich unbedingt. Mein großer Traum am Ende wäre irgendwie so ein eigenes kleines Studio, wo ich dann als Psychologe helfen kann, vor allem Athleten und Sportlern helfen kann, mit Drucksituationen umzugehen, mit Ängsten umzugehen, mit generell mentalen Problemen umzugehen, weil ich glaube, dass die Kombination, die ich mitbringe, relativ spannend ist, weil ich halt einmal eben auf diesem absoluten Top-Niveau Fußball gespielt habe, das große Glück hatte, da unterwegs zu sein und dementsprechend mit vielen von diesen Problemen selbst in Kontakt gekommen bin und dann gleichzeitig eben die theoretische Basis durch das Studium habe. Und ich glaube, die Kombi könnte relativ interessant sein. Und deswegen ist das so der Traum am Horizont, sage ich mal.
Inwiefern wendest du selber, also du hast ja jetzt von deinen Mitspielern auch schon gesprochen, dass du es da auch schon direkt anwendest und dass dir auch da in deiner Haltung gegenüber deinen Mitspielern hilft. Inwiefern wendest du selber für dich auch schon Techniken, sag ich mal, sportpsychologische Techniken beispielsweise an? Hast du spezielle Routinen oder machst du mentales Training? Also gibt es da Dinge, die du für dich persönlich auch schon übernommen hast?
Da bin ich immer noch so ein bisschen in der Phase des Probierens, was für mich am meisten Sinn macht und was mir weiterhilft. Ich mache natürlich viel so Atemübungen, um mich zu beruhigen, um so ein Equilibrium für mich selbst herzustellen. Darüber hinaus habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade während der Verletzungsphase, dass ich die negativen Gedanken, die ich hatte, versucht habe, in positive Gedanken umzuwandeln. Weil ich habe während meiner ersten großen Verletzung gemerkt, dass ich da sehr, sehr negativ einfach an die Sache rangegangen werde, mich immer wieder darüber aufgeregt habe, wie es jetzt sein konnte, dass ich mich verletzt habe und dass ich das doch nicht verdiene, so diese Gedanken, die man dann immer hat. Habe aber echt sehr schnell gemerkt, dass mir das überhaupt nicht geholfen hat und habe dann versucht, halt über gewisse Techniken diese negativen Gedanken in positive umzuwandeln, um daraus halt Kraft zu ziehen. Und da haben mir mehrere Techniken geholfen und das versuche ich jetzt generell auch so auf meinem Leben oder in meinem Leben so ein bisschen anzuwenden, dass ich immer wieder, wenn ich ja in dieser Negativität hängen bleibe, versuche, das umzuwandeln in positiven Gedanken, so von wegen, ey, du schaffst das und kein Grund traurig zu sein. Das sind die Widerstände, die man überbrücken muss, um dann als Mensch und als Spieler zu wachsen. Und da muss ich sagen, habe ich echt sehr gute und positive Erfahrungen mitgemacht.
Wir haben ja schon auch über dein Buch gesprochen, Träumen lohnt sich. Gibt es etwas, du hast ja auch schon von deinem Praxistraum gerade gesprochen, also wovon träumst du denn aktuell?
Ja, wovon träume ich? Es gibt da einige Sachen, von denen ich noch träume. Ich habe mir angewöhnt, so, ich weiß nicht, ob ihr das Buch The Big Five for Life zufällig gelesen habt. Da geht es ja auch in diesem Buch um diese Big Five. Die habe ich für mich auch notiert. Und
Ja.
genau, und also an die Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wir können das Buch alle empfehlen. Da lernt man sehr viel, glaube ich, über sich selbst und über generell das Leben. Aber da geht es ja auf jeden Fall um diese Big Five. Und diese Big Five, die stehen stellvertretend bei mir für meine Träume, die ich noch habe. Ich hab das große Glück, dass ich schon einige mir erfüllen konnte, wie zum Beispiel das Gründen einer Stiftung oder das Spielen für die Nationalmannschaft. Da steht dann noch dieses besagte Studio drauf für nach der Karriere. Da steht drauf, dass ich noch gerne eine Weltreise machen möchte. Da steht aber auch drauf, dass ich gerne noch in der Bundesliga spielen möchte. Und da steht auch drauf, dass ich noch, ja, das ist ein bisschen abstrakt, aber ich sehe mich in einer Position oder in einer Rolle, in der ich auch eine gesellschaftliche Verantwortung habe, finde ich zumindest. Und mein Traum ist, dieser Verantwortung noch mehr und noch besser gerecht zu werden. Also ich sehe mich halt eben nicht nur als Fußballer, sondern vor allem als Mensch, der eine Reichweite hat und diese Reichweite sehr gerne nutzen möchte für Themen, die ihn interessieren und wo er auch eine Ahnung von hat. Jetzt nicht einfach zu x-beliebigen Themen einfach seinen Senf dazugeben, sondern da, wo es Sinn macht und da, wo ich auch vielleicht eine Expertise habe, da möchte ich gerne einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Und da arbeite ich so ein bisschen. Das ist jetzt nicht ein Traum, den ich jetzt von heute auf morgen irgendwie erfüllen kann, sondern das ist mehr so ein Prozess und ein Weg, den ich da für mich selber noch am Auslegen bin. Und wo ich jeden Tag so dazulerne über mich selbst. Aber da, das habe ich auch halt noch aufgeschrieben, als einen übergeordneten Traum, halt einen Mehrwert für die Gesellschaft darzustellen und ja, dieser Verantwortung gerecht zu werden, die ich meiner Meinung nach gegenüber der Gesellschaft habe. Weil wenn ich eins weiß, dann ist es sicherlich, dass ich sehr privilegiert bin, das hier machen zu dürfen. Ich meine, wir haben eingangs drüber gesprochen, 1 bis 3% hast du, glaube ich, gesagt, die es überhaupt schaffen. 0,000 noch was, die schaffen es vielleicht über meinen Weg, nämlich ohne die Akademie. Von daher weiß ich, dass ich ein unglaublich privilegierter Mensch bin und deswegen ist es für mich nur logisch, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass ich dieses Privileg auch versuche zu nutzen und Inspiration bin für hoffentlich viele Menschen.
Das sind ja auf jeden Fall sehr, sehr schöne Träume, wenn du sagst, auch zum Beispiel das mit der Stiftung. Vielleicht kannst du einfach auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu noch einfach nochmal abholen von deiner Stiftung, von dem Träumen lohnt sich Camp, wo du so wertvolle Arbeit leistest und wo auch natürlich Sportpsychologie von unseren Kolleginnen und deinen Kolleginnen auch schon Raum haben, dort zu lehren, Kinder und Jugendliche mitzunehmen, abzuholen, an ihren Träumen zu arbeiten. Vielleicht kannst du einfach unsere Zuhörer nochmal dort einfach abholen mit deiner Stiftung, was du da Tolles entwickelt und in die Welt gebracht hast.
Das mache ich gerne. Ja, die Stiftung ist eigentlich entstanden aus diesem Bewusstsein, was ich gerade so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, nämlich dass ich eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber habe und mich immer nicht nur als Profi gesehen habe, sondern vor allem eben als Mensch, der versucht, irgendwie auch was zurückzugeben. Und für mich war die Stiftung immer der beste Weg, etwas zurückzugeben und möglichst viel zu bewegen und viele Menschen zu erreichen. Und deswegen haben wir halt die Träumen lohnt sich Stiftung gegründet, die ich zusammen mit meiner Frau erstmal entwickelt habe. Und jetzt haben wir halt das große Glück, dass wir einen Stiftungsrat haben, der nur aus Familie und Freunden besteht. Das heißt, wir haben halt auch so ein Inner Circle, sage ich mal, der absolut überzeugt ist von dem, was wir da machen. Und das hilft natürlich, weil das Vertrauen absolut da ist. Und wir kümmern uns, wir haben uns eigentlich erstmal so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Probleme bei uns vor der Haustüre anzupacken. Also das bedeutet, relativ lokal zu helfen, weil da, wo wir alle groß geworden sind, gibt es eine große Thematik mit Einwanderung, mit Migration, mit Flüchtlingen, die kommen, weil wir halt direkt an der Grenze auch zu Holland wohnen und dementsprechend sehr attraktiv sind für Zeitarbeiter, also für beispielsweise Familien, die aus dem Ostblock kommen, um dann mit ihren Familien dann auf Zeit dort zu leben und dann in Holland zu arbeiten. Das heißt, es gibt viele Familien, die nicht wirklich eine Zukunft haben da bei uns. Das heißt, wir kümmern uns da um die Integration, haben mehrere Projekte, machen aber auch so ganz banale Dinge wie Schwimmkurse organisieren für diese Flüchtlinge oder für generell die Kinder, weil es immer mehr zum Standard wird, dass Kinder nicht schwimmen können. Also eine vermeintlich banale Sache, die man so nicht auf dem Schirm hat, die aber ein sehr, sehr großes Problem in der Gesellschaft ist. Wir haben die Träumen lohnt sich Camps ins Leben gerufen. Das war ja das, wovon du gerade gesprochen hast, Luisa, was natürlich für mich auch eine absolute Herzensangelegenheit ist, weil wir es da schaffen, vielen Kindern in relativ kurzer Zeit eben schon diesen Zugang zum Scheitern zu ermöglichen. Das heißt, da werden mentale Strategien erarbeitet, da wird der Umgang mit dem Scheitern trainiert, da werden die Kinder mit einem Plan B konfrontiert, da wird sich aber auch mal mit sich selbst auseinandergesetzt. Das heißt also die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich als Mensch, was möchte ich machen, wo möchte ich hin und wo möchte ich nicht hin. Und da arbeiten wir mit vielen Psychologinnen zusammen, die da diese Workshops geben und das macht mich natürlich unglaublich glücklich und stolz und da wollen wir gerne auch bald den nächsten Schritt gehen und das weiter ausbreiten, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und genau so haben wir ganz viele kleine Projekte, die im Bestfall einen großen Mehrwert schaffen für die Gesellschaft.
Lass uns vielleicht auch noch mal ein bisschen, auch wenn du dich nicht so sehr darüber definierst, doch noch mal auf den Profifußball eingehen. Du bist ja nun mal auch vom Beruf Profifußballer. Was würdest du denn sagen, war das größte Highlight, was du in deiner Karriere als Fußballprofi erleben durftest?
Ich hatte wirklich das große Glück, ganz viele Highlights schon erleben zu dürfen. Also, wenn man mal so ein bisschen meine Karriere verfolgt und auch weiß, von wo ich komme und wie ich überhaupt Profi geworden bin, dann ist das jetzt nicht nur für mich so eine Phrase, sondern es ist wirklich so, dass ich gefühlt nur in einem einzigen großen Highlight lebe. Aber wenn ich daraus dann noch zwei, drei rauspicken müsste, dann wären es, glaube ich, wäre es einmal das erste Spiel für die Nationalmannschaft. Weil das war immer mein allergrößter Traum, mal für die Nationalmannschaft zu spielen und seine Nation vertreten zu dürfen. Dann war das sicherlich auch, wenn es kein Happy End hatte, aber das Champions League Finale jetzt vor kurzem, das haben wir leider verloren, aber dass ich überhaupt mal in den Genuss kommen durfte, im Champions League Finale zu spielen, also auf Club-Ebene irgendwie das größte Spiel, was man sich so vorstellen kann, zu bestreiten, das werde ich sicherlich auch niemals vergessen. Und ein weiteres persönliches Highlight, was so für immer bleiben wird, ist das Spiel gegen Portugal, damals bei der EM 2021, wo ich noch so ein bisschen der Underdog war und keiner mich so auf dem Schirm hatte. Dann hat der Jogi Löw mich aufgerufen und dann durfte ich alle Spiele spielen und gegen Portugal mit einem Tor und dann auch noch zwei Vorlagen, dann irgendwie so in so einem wichtigen Spiel, wo gefühlt so viele Menschen zugucken, das war schon gigantisch. Das waren so die Highlights, würde ich sagen. Aber ja, irgendwie, wenn ich jetzt hier so sitze und drüber nachdenke, dann wird mir wieder bewusst, in was für einem Highlight ich generell gerade lebe und leben darf.
Und gibt es einen Weg? Du hast ja auch gesagt, du hast auch schon einige von deinen Träumen eben auch erreicht, wie die Stiftung oder die Nationalmannschaft. Wie zelebrierst du das? Also ist das dann so, okay, jetzt habe ich das erreicht? Oder, also, weil wir tendieren ja schon auch heutzutage sehr stark dazu, uns immer ein Ziel zu setzen oder etwas vorzunehmen und dann erreicht man das. Reinhold Messner hat es auch mal ganz, ganz schön beschrieben. Er hat gesagt, nachdem er die 8 größten Gipfel bestiegen hat, war alles, was er empfunden hat, Leere, weil er dann da oben stand auf dem letzten Berg und sich dachte, okay, wonach strebe ich denn jetzt als nächstes? So, es gibt keine höheren Berge mehr. Von daher die Frage, wie gehst du dann mit der Erreichung dieser Träume und Ziele auch um?
Ja, ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin da auch überhaupt nicht zufrieden mit mir, wie ich damit aktuell umgehe, muss ich ganz klar sagen. Ich würde das Gefühl jetzt nicht mit einer Leere beschreiben, wenn ich einen Traum erfüllt habe. Aber ich würde schon so weit gehen, dass ich den Moment überhaupt nicht genießen kann. Und es regt mich total auf und es nervt mich. Und ich bin da auch immer sehr interessiert an anderen Meinungen, wie die teilweise damit umgehen, weil ich würde mich so gerne freuen, aber dieses Geschäft ist so schnelllebig, dass gefühlt am nächsten Tag schon wieder das nächste Spiel ansteht oder irgendwas anderes ansteht, worauf man sich fokussieren kann, dass einem nicht wirklich die Zeit gegeben wird, den Moment zu genießen und mal eben stillzustehen und zu sagen, boah, ich bin jetzt hier gerade Nationalspieler geworden. Das bedeutet also, in dem Moment bin ich einer der besten 22 Spieler der Nation, zumindest in den Augen des Nationaltrainers. Aber ich freue mich gerade nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe am 3.9.2020 mein erstes Länderspiel gemacht. Und ich saß danach im Hotelzimmer, habe mit meiner Frau telefoniert, die dann natürlich, wow, wie geil war das? Wie fühlt sich das an? Und ich weiß noch genau, dass ich irgendwie ihr so im Wortlaut gesagt habe, boah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt hier gerade für mich. Also ich müsste hier vor Glück platzen, weil ich habe da jahrelang drauf hingearbeitet und gekämpft und so viele Sacrifice irgendwie gehabt, um jetzt an diesem Punkt zu sein. Aber ich bin jetzt nicht gerade mega euphorisiert und ich bin auch nicht so, dass ich gerade denke, jetzt ist mir ab jetzt alles scheißegal, weil ich habe jetzt meinen Traum erfüllt. Sondern ich wusste, am nächsten Morgen geht es wieder um den Trainingsplatz und ich muss meine Leistung abrufen. Und deswegen, ja, habe ich da ehrlich gesagt noch gar keinen Umgang mit gefunden und bin ich auch total, wie gesagt, unzufrieden mit mir selber, wie ich mit diesen Situationen umgehe. Aber ich habe auch keine Lösung. Also wenn ihr da eine habt, dann immer her damit. Ich glaube irgendwie so für mich selber, dass dieses ganze Revue passieren lassen, dass dieser ganze Stolz, diese Glückseligkeit irgendwie erst kommt, wenn ich meine Karriere beendet habe. Also dieser Gedanke verfestigt sich immer mehr bei mir, weil ich erst dann die Zeit habe, um über alles nachzudenken, über die Höhen und die Tiefen, über diese ganzen kleinen Geschichten, die ich geschrieben habe, die dann am Ende des Tages zu einer großen Geschichte wurde. Ich glaube, irgendwie muss ich, glaube ich, akzeptieren, dass das so richtig erst nach der Karriere sackt, oder?
Naja, es ist natürlich, ich finde es einfach wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil genau das, was du sagst, ich bin unzufriedener mit mir selbst. Also ich glaube, das ist ein Gefühl, was auch viele vielleicht kennen, dass sie denken, was stimmt nicht mit mir, dass ich mich gerade hier nicht freue. Und dann setzt auch noch so die Selbstverurteilung ein und dann wird es mir noch schlechter. Und dann denkt sich das Umfeld auch noch, was ist denn los mit dir? Wieso kannst du dich nicht richtig freuen? Also ich glaube, das ist ein ganz normales, natürliches Gefühl, was du beschreibst. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil natürlich durch dieses Freuen auch an diesen Ergebnissen können wir das Ganze auch mal ein bisschen entschleunigen. Und nur so haben wir die Möglichkeit auch mal zu sehen, wo man angekommen ist. Es geht halt immer nur der Blick nach vorne, es geht halt immer nur der Blick nach hinten. Was wurde in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Oder was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Aber diesen Moment zu leben, ist ja in der psychologischen Forschung das A und O zu sagen, im Hier und Jetzt, nur dann lebst du und nur dann kannst du genießen. Und natürlich kannst du es irgendwann reflektieren nach deiner Karriere, aber dann ist der Moment vorbei. Und dann kannst du dir nicht mehr diesen Moment abspeichern, so wie in dem Moment. Und deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt schon mal dieses Bewusstsein dafür. Und dann aber auch zu sagen, okay, wie möchte ich denn mit diesem Moment, also man kann sich schon auch einen Plan machen, so wenn das nächste Mal ich eins dieser Ziele, du hast ja Ziele, erreiche. So, wie würde ich mich denn da gerne verhalten? Was würde ich denn da gerne anders machen? Und sich erstmal so damit zu beschäftigen und sagen, okay, ich leg dann, ich weiß ich nicht, es können so Dinge sein wie vielleicht das Handy erstmal nicht dabei zu haben, weil nur dann kannst du den Moment ja auch voll genießen, wenn du nicht dann schon wieder die Kamera oder so dabei hast oder und sagen, nee, ich will eine Minute einfach nur da sein und das aufsaugen und auf mich wirken lassen und irgendwie, also das ist ja auch wieder individuell, aber ich glaube, dass darüber reden und sich das vielleicht auch ein Stück weit vorzunehmen, sagen, okay, ich habe noch genug andere Momente vor mir, meine Karriere ist noch nicht vorbei. Und wie würde ich mich dann in dem Moment gerne verhalten? Was würde ich denn gerne anders machen? Ne? Und das vielleicht auch einzufordern und sagen, nee, ich will jetzt gerade noch nicht mit dir sprechen, ich muss diesen Moment gerade erstmal für mich aufsaugen. Ich brauche diesen Moment jetzt gerade für mich, um den einfach abzuspeichern.
Ich glaube, was da halt noch dazu kommt, ist ja auch der Punkt, du hast ja auch vorhin von Wertschätzung gesprochen. Auch der Punkt der Wertschätzung, nicht nur dem Moment gegenüber, sondern da auch der Moment, stolz auf sich selber zu sein für das, was man geleistet hat. Ne? Also dieser Punkt, wann ist man wirklich mal stolz auf sich? Man erwartet ja immer die Wertschätzung häufig auch von außen, gesehen zu werden, das Lob zu bekommen, aber dann auch zu sagen, ich bin jetzt stolz auf mich und ich schätze mich selber und ich gehe gut mit mir in diesem Moment um, der für mich so besonders ist. Und da dann auch zu sagen, ich schenke mir selber Wertschätzung und auch stolz auf mich zu sein, diesen Moment zu genießen, weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das kennt jeder Mensch und das haben wir in unserem beruflichen sowie privaten Alltag, wir haben sehr viel Zeit damit oder verbringen sehr viel Zeit damit, uns über schlechte und schwierige Dinge auszutauschen, über negative Dinge, aber wann schaffen wir denn Zeit und Raum für Dinge, auf die wir stolz sein können, auf die wir glücklich sein können, weil dann sagen wir mal, es reicht ja nicht. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt der Fehler, Scheitern und der Perfektion, wenn man jetzt mal an unseren Beginn des Gesprächs auch guckt, zu wissen, eigentlich ist genau das auch wichtig, Raum für Gutes zu schaffen. Und das machst du ja in so vielen Punkten schon mit deiner Stiftung und auch für andere Menschen, aber auch zu sagen, okay, wo ist der Raum dann für mich, da stolz auf mich zu sein und den Moment richtig zu genießen.
Ja, das also kann ich zu 1000% unterschreiben, was ihr da gerade gesagt habt. Und da habe ich sicherlich noch Verbesserungspotenzial, weil, wie ihr schon sagt, ich glaube, man steckt so viel da rein, um erfolgreich zu sein in dem, was man tut. Ich meine, ich glaube, jeder hat den Anspruch an sich selber, maximal erfolgreich in dem zu sein. Damit geht einher, dass man auf Sachen verzichtet. Damit geht einher, dass man gewisse Dinge nicht haben kann und man sich unterordnet. Und wenn man dann aber nicht in der Lage ist, diesen Moment dann wirklich mal eben auszukosten, wenn er denn dann da ist, ist halt total schade und auch irgendwie richtig traurig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich habe gerade auch so gedacht, als ihr gesprochen habt, ist eigentlich richtig traurig, weil man gibt dem Negativen so viel Raum, wie du gerade gesagt hast, aber dem Positiven so wenig im Vergleich. Aber ich muss auch dazu sagen, glaube ich, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, weil eben irgendwie immer vorgegeben wird, man muss höher, weiter, ohne mal stillzustehen. Und sobald man was erreicht hat, muss direkt das Nächste folgen. Aber es ist ja eigentlich eine absolut traurige Entwicklung. Weil so hat man irgendwie nie was, wo man dann mal eben stillstehen kann und zu sich selbst sagen kann, ey, das hast du jetzt aber richtig, richtig gut gemacht. Und deswegen, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe da auch vor kurzem mit meiner Psychologin drüber gesprochen, hier bei Inter, und die meinte, Robin, ich kenne das Gefühl, aber auch wenn du dich vielleicht dann in dem Moment nicht so danach fühlst, aber mach dir einfach mal zu Hause, keine Ahnung, ein Champagner auf, lass den sprudeln und trink den mit deiner Frau. Einfach nur, damit dieses Erlebnis auch mit was Positivem verbunden wird. So, dass du zumindest, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt gerade eine Nationalmannschaft oder ich war jetzt gerade bei der Nationalmannschaft und das ist ein Moment, wo du stolz drauf bist, mach diesen Champagner auf, damit eben die Connection da ist zwischen diesem positiven Erlebnis und dann eben auch der positiven Konsequenz daraus. Und ich glaube, das ist echt essentiell, um einfach auch mal stolz auf das zu sein, was man gerade gemacht hat. Ne? Mhm.
Auf jeden Fall. Das ist ich finde auch total schön, dass wir da jetzt gerade so offen drüber sprechen, weil das ist so ein wichtiger Punkt und auch an alle Trainer und Trainerinnen da draußen, auch Mannschaftserfolge müssen gefeiert werden und das diesen Raum eben auch zu geben und dann nicht gleich schon wieder sagen, okay, aber dann ist schon wieder das nächste Spiel oder der nächste Wettbewerb da, sondern auch diesen Raum eben auch zu geben, weil das so eine Saison kann so lange dauern und dann ist es einfach so schön, wenn man diese Teilerfolge auch zwischendurch hat.
Ja, vielleicht noch einmal, um das Thema abzuschließen. Bei mir habe ich das letztes Jahr auch vor allem eben genau daran gemerkt, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, klar ist man körperlich am Ende, aber wir haben letztes Jahr 60 Spiele gemacht, plus 3, 4 in der Nationalmannschaft habe ich, glaube ich, noch gemacht. Also 64 Spiele, sagen wir mal. Und man kann sich irgendwie schon, der Körper kann sich dann schon irgendwie aufladen, dann wieder auf dem Platz zu stehen. Aber es wird mental halt einfach irgendwann so schwierig, wenn du alle 3 Tage spielst, sich immer wieder mental voll zu fokussieren und aufzuladen. Und wenn man dann aber nach einem Spiel oder nach einem Sieg nicht irgendwie dieses Euphoriegefühl mitnimmt, sondern von allen Seiten suggeriert bekommt, so jetzt aber morgen wieder 10 Uhr auf dem Platz und damit weitergeackert, dann wird es halt nur schwieriger und dann dauert alles so lange und alles zieht sich wie Kaugummi, weil dieses Euphoriegefühl nach einem Sieg sofort unterdrückt wird. Und ich glaube, wenn du jetzt gerade so indirekt die TrainerInnen angesprochen hast, dann kann ich das nur bestätigen, dass das unfassbar wichtig ist für eine Mannschaft und auch für das Individuum, dass man eben kurz zumindest diese Nacht oder den nächsten Morgen damit verbringt, den Sieg zu genießen, damit ja, man diese Euphoriewelle einfach mitnimmt und in sich aufnimmt.
Wir wollen dich nur ungern mit ohne unsere Ritualfrage aus unserem Podcast rauslassen. Wir haben ja jetzt schon ein
Okay.
bisschen, ja, wir haben, glaube ich, schon sehr viele Themen jetzt auch angeschnitten und wollen es für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch nicht zu lang machen. Wir haben ein bisschen auch schon über den Fußball gesprochen und die LZs und aber auch die Höhepunkte, die der Fußball dir auch schon ermöglicht hat. Wie würdest du denn die Welt des Profifußballs als Planet beschreiben? Wenn du dir vorstellen würdest, der Profifußball ist ein Planet, wie sieht die Natur aus? Was leben da für Menschen? Wie ist das Wetter, die Flora und die Fauna? Schreib uns doch mal diesen Planet.
Dann stelle ich mir einen Planeten vor mit noch leider zu vielen männlichen Funktionären und generell zu vielen männlichen Personen. Dann stelle ich mir das Wetter über die gesamte Saison eher grau und nass vor. Dann male ich mir trotz allem auch einen wunderschönen weißen Strand aus mit ganz blauem Meer, den es auf diesem Planeten gibt. Und das steht dann für, ja, einfach glaube ich, am Ende, nachdem wir das alles hier besprochen haben, trotzdem für mich dafür, dass Fußball oder Fußballer zu sein der schönste Job der Welt ist und unglaublich viele Highlights mit sich bringt. Ich darf reisen, ich darf andere Kulturen kennenlernen, darf mich gegen Spieler aus anderen Ländern messen. Also ich glaube trotzdem, dass dieser weiße Strand absolut da ist und sehe aber trotzdem auf dem Weg zu diesem weißen Strand ganz viele heruntergekommene Bäume und Äste, keine Flora und Fauna, die so wuchert und schön wächst, sondern irgendwie noch in dieser Entwicklungsphase ist von diesem ich bin gerade unterernährt mit Wasser, also ich brauche Wasser und ich brauche Nährstoffe, aber schon irgendwie auf dem Weg dahin zu diesem Strand, dass es halt eben doch besser werden kann. Ich glaube, das beschreibt es vom Bild eigentlich ganz gut, weil wir leben in einer Welt, die sehr, sehr viele Probleme noch hat und ganz viel Verbesserungspotenzial besitzt. Aber am Ende des Tages, wenn man diesen Weg ausgeht, wartet halt eben dieser weiße Goldstrand mit diesem kristallklaren blauen Wasser, weil man eben weiß, dass man die tollste Nebensache der Welt sozusagen gerade ausführt und den tollsten Job der Welt hat, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ja, so würde ich es, glaube ich, ein bisschen beschreiben.
Du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr vielseitigen Planeten auch beschrieben. Und wir machen diese Frage auch einfach gerne, um natürlich auch deine Welt, wie du dann natürlich jetzt auch auf den Fußball guckst, besser kennenzulernen, weil natürlich jeder Mensch seine unterschiedlichsten Erfahrungen jetzt auch beispielsweise mit dem Thema Fußball gemacht hat und einfach mal aus deiner Perspektive zu hören, wie siehst du denn die Welt? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie würdest du sie beschreiben? Und da hast du auf jeden Fall eigentlich einen sehr runden Abschluss für uns auch gefunden, weil wir haben uns jetzt die Stunde mit dir einfach sehr, sehr irgendwie auch ganzheitlich mit der ganzen Welt, deiner Welt beschäftigt, mit der Welt, in der du lebst, was du alles verändern möchtest, was du auch schon verändert hast. Und da wollen wir dir auf jeden Fall ganz, ganz doll für danken, dass du uns auch einfach in deine Welt gezeigt hast, sehr offen gesprochen hast mit uns. Glaube ich, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür, dass du da einfach sehr ehrliche Worte gefunden hast, wie du zu der Welt stehst, was du noch selber für Träume hast und wo du Menschen auch irgendwie weiterhelfen möchtest, auch in der Welt der Psychologie. dann bei uns, wie du das irgendwie miteinander verbinden willst. Und es ist einfach total schön zu sehen, wie viele Menschen sich einfach immer mehr dafür einsetzen, dass Mentalität, psychische Gesundheit, ein Miteinander und eine Gemeinschaft zu bilden, einfach immer größer wird. Deswegen herzlichen Dank auf jeden Fall.
Und wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg bei der weiteren Erreichung deiner Träume und vor allem beim Feiern deiner Träume.
Das ist ganz, ganz lieb. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, meine Eindrücke teilen konnte. Und ja, ich hoffe, dass das auch bei den HörerInnen so ankommt. Und bin froh, da gewesen zu sein. Und vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann eine Fortsetzung, wo ich über das Feiern meiner Erfolge berichten kann oder ihr über die weitere Evolution zum Positiven hin in der Sportpsychologie. Das wäre doch wunderbar und ein guter Anlass für ein weiteres Treffen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Das klingt immer herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke vielmals. Danke.
Sehr schön. Ja, dann danke auch wie immer fürs Zuhören da draußen. Wir hoffen, wir konnten euch heute einen tollen Mehrwert liefern, für wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Tausend Dank, Robin. Tausend Dank, Luisa. Und dann macht's gut da draußen.
Bis dann.
Bis bald. Ciao, ciao.